Heute geht es um einen etwas ungewöhnlicheren Laborwert, um das C-Peptid. Dieses C-Peptid ist ein Laborwert, der bei der Abklärung von Diabetestypen oder auch einmal im Verlauf eines Typ-2-Diabetes wirklich sinnvoll sein kann. Es ist aber kein Wert, den man routinemäßig oder häufiger bestimmen sollte, sondern immer nur dann, wenn man ihn wirklich braucht und wenn er wirklich eine gute Aussage bringt. Denn dieser Wert, das C-Peptid, sagt uns, wie viel Insulin kann die Bauchspeicheldrüse dieses Menschen noch produzieren. Und das ist doch oft wirklich richtig interessant zu wissen. Ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet bekannt als die Zuckertante. Ich darf Menschen mit Diabetes schon 30 Jahre lang begleiten, beraten, behandeln. Und hier im Internet erreiche ich eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen und es werden immer mehr. Und wenn Sie jetzt gerade diese Podcast-Folge hören, habe ich gleich eine Bitte. Ich habe das noch nie gesagt, aber diesmal soll es einmal erlaubt sein. Schenken Sie mir ein Like oder ein paar Sternerlein, wenn Sie mich gerade in einer Podcast-App hören, wo man eben Sterne vergeben kann. Dankeschön. Ja, C-Peptid. Ein Laborwert, der nicht so gebräuchlich ist, der auch nicht ganz billig ist, den man aber zumindest in Österreich und Deutschland von den Krankenkassen bezahlt bekommt. Und ein Wert, der Auskunft gibt darüber, wie viel Insulin die Bauchspeicheldrüse produzieren kann. Und das ist ja eine interessante Frage, denn ich habe es oft schon erlebt, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes ganz verzweifelt sind. Oh, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Die ist nicht kaputt bei Typ-2-Diabetes. Bei Typ-2-Diabetes wird so gut wie immer noch ein bisschen Insulin produziert. Beim einen mehr, bei der anderen weniger. Und wie viel Insulin eine Bauchspeicheldrüse noch produzieren kann, das kann man eben mit diesem Laborwert messen und damit auch den Patientinnen und Patienten zeigen. Ich werde Ihnen heute erzählen, was dieses C-Peptid genau ist. Und dazu müssen wir uns kurz vorher anschauen, wie dieses berühmte Hormon des Insulin überhaupt aufgebaut ist. Und dann werde ich Ihnen sagen, wie die Untersuchung abläuft, das ist ganz einfach, wie die Normalwerte sind und wenn Sie jetzt so einen Wert bekommen, was Ihnen der sagt, wie Sie ihn interpretieren können, denn das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Also als erstes, was ist dieses C-Peptid? Man schreibt es übrigens, großer Cäsar, C wie Cäsar, Bindestrich Peptid. Und Peptid, dieser Ausdruck in der Medizin, bezeichnet immer eine Kette von Aminosäuren. Sie können sich das vorstellen wie einen Turm aus Legosteinchen, die man aufeinander stapelt, oder wie eine Kette, wo bunte Perlen aufgefädelt sind. Eine Kette, ein Türmchen aus Aminosäuren, aus einzelnen Bausteinen, die zusammengehängt sind zu einer längeren Kette. Wenn diese Ketten sehr, sehr lang werden, dann nennen wir sie Proteine Eiweiß. Wenn diese Ketten noch recht kurz sind und nur aus einigen wenigen oder einigen wenigen Dutzend Aminosäuren bestehen, dann nennen wir sie Peptide. Und dieses C-Peptid hat nun mit dem Insulinmolekül zu tun. Jetzt müssen wir uns zuerst anschauen, wie Insulin aufgebaut ist. Auch dieses Insulin besteht aus den Bausteinen für Eiweiße aus Aminosäuren. Und Aminosäuren sind Bausteine für Eiweiße, die überall in unserem Körper vorhanden sind. Unser Körper kann aus diesen Bausteinen die verschiedenartigsten Eiweiße und auch andere Substanzen, Peptide eben, erzeugen. Eiweiße als Gerüsteiweiße, die das Bindegewebe helfen aufzuspannen. Peptide, die hormonähnliche Funktionen haben und so weiter und so weiter. Und die Kunst des Eiweiß- oder Peptidproduzierens liegt eben darin, dass die verschiedenen Aminosäuren in genau der richtigen Reihenfolge aufgefädelt werden müssen. Stellen Sie sich vor, so einen Perlenkasten, wie ihn junge Mädchen oft gerne benutzen als Hobby, einen Kasten mit vielen kleinen Schächtelchen und in jedem Schächtelchen ist eine andere Art von Perle drinnen. Blaue, gelbe, grüne, rote, lila und so weiter. Und stellen Sie sich vor, es gibt dann eine Vorlage, ein Muster, und dann sitzt da das kleine Mädchen mit dem Faden, auf dem aufgefädelt wird und ist ganz bei der Sache und konzentriert, damit sie nur ja keinen Fehler macht und versucht, die Perlen in der richtigen Reihenfolge auf den Faden zu bekommen. Perlenfädeln eben. Der Aufbau von einem Peptid oder auch im größeren Maßstab von einem Eiweiß geschieht sehr ähnlich im Inneren der Zelle. Da gibt es komplizierte Mechanismen, die diese Aminosäuren zusammenbasteln können, und damit ein Peptid oder ein Eiweiß dann später im Körper funktioniert, muss es auf genau die richtige Art gebaut sein. Und im Fall des Insulins ist es eben so, dass nur die speziellen Zellen in der Bauchspeicheldrüse den Plan haben, wie sie Insulin bauen sollen, und nur die können das. Das sind die sogenannten Beta-Zellen. Die liegen in der Bauchspeicheldrüse verstreut. Die Bauchspeicheldrüse hat ja als Hauptaufgabe die Aufgabe, Bauchspeichel zu machen, also eine Flüssigkeit, die in den Darm abgegeben wird und wo Speichelenzyme drinnen sind, die helfen, Nahrungsbestandteile zu zerlegen. Und ganz unabhängig davon gibt es in dieser Bauchspeicheldrüse immer wieder ein paar Zellen, die ganz anders ausschauen und die Hormone produzieren. Und eines, wahrscheinlich das wichtigste Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, ist das Insulin. Aus den Beta-Zellen in diesen Inseln, in diesen Konglomeraten von Zellen, die Hormone produzieren können. Und dieses Insulin wird wie jedes Hormon ins Blut abgegeben, schwimmt dann im Blut herum und wirkt an den Zellen, indem es bewirkt, dass der Zucker in die Zellen hinein kann. Das haben wir ja schon oft gehört. Und nur diese speziellen Zellen in der Bauchspeicheldrüse können Insulin produzieren. Das ist fürs Verständnis ganz wichtig. Wenn man sich jetzt so ein Teilchen Insulin hernimmt, dann sprechen wir von einem Molekül Insulin, sozusagen ein Stück Insulin. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Aminosäuren da aufgereiht sind, dann werden wir sehen, dass Insulin eigentlich aus zwei recht kurzen Ketten von Aminosäuren besteht. Die eine nennen wir die A-Kette und die andere nennen wir die B-Kette. Das ist einfach eine übliche Namensgebung in der Chemie. Insulin besteht also aus einer Reihe von Aminosäuren, die in zwei Ketten aufgefädelt sind, der A- und der B-Kette. Und diese beiden Ketten sind an zwei Stellen miteinander verbunden, über eine Disulfidbrücke, egal. Also wir haben zwei kurze Ketten, die an zwei Stellen miteinander verbunden sind. Und nur Insulin, das genau so ausschaut, passt dann später auf die Andockstellen, auf die Rezeptoren an den Zellen. Und nur Insulin, das genau richtig gebaut ist, kann dann an den verschiedensten Körperzellen bewirken, dass der kleine Kanal aufgeht, durch den der Zucker in die Zellen hineinfließen kann, sodass es dann im Blut weniger wird. Also es ist ganz wichtig, dass richtiges Insulin in der richtigen Menge gebaut und ins Blut abgegeben wird. Und da sind wir schon bei einem kleinen Problemchen. Stellen Sie sich vor, die Bauchspeicheldrüse gibt also jetzt aus ihren Hormonzellen ans Blut ab Insulin, das sie gerade erzeugt hat. Gleichzeitig muss die Bauchspeicheldrüse ja auch wissen, wie viel Insulin braucht denn unser Mensch gerade? Denn in der Nacht, wenn wir schlafen, brauchen wir wenig Insulin. Gerade so viel, dass die Menge an Zucker, die aus der Leber ins Blut kommt in der Nacht, mit Hilfe des Insulins in die Zellen hinein transportiert wird, die halt gerade ein bisschen Energie, ein bisschen Zucker brauchen. Da wird eher weniger Insulin produziert. Wenn wir aber etwas gegessen haben, wo Kohlenhydrate oder Zucker drinnen sind und der Zuckerspiegel schnell ansteigt, dann bemerkt das die Bauchspeicheldrüse, sie bemerkt, dass in dem Blut, das an ihr vorbeifließt, der Zuckerspiegel ansteigt und dann versucht sie, mehr Insulin zu machen und dieses mehr Insulin ins Blut abzugeben. Das ist ein völlig normaler Vorgang, der bei allen Menschen so abläuft, bei allen gesunden Menschen. Jetzt muss die Bauchspeicheldrüse ja aber immer wissen, wie viel Insulin wird denn gerade gebraucht. Und dazu muss sie auch wissen, wie hoch ist denn der Zuckerspiegel im Blut gerade, das bei mir vorbeischwimmt. Und die Bauchspeicheldrüse regelt das ja ganz, ganz fein. Die reagiert bei gesunden Menschen auf kleinste Veränderungen im Zucker. Wenn der Blutzucker ansteigt im Stress zum Beispiel, weil die Leber unter Stress mehr Zucker ins Blut fließen lässt. Oder wenn der Zuckerspiegel sinkt, weil wir viel verbrauchen, weil wir uns körperlich bewegen. Oder wenn wir was gegessen haben. Die Bauchspeicheldrüse gibt immer genau richtig viel Insulin ins Blut ab bei Gesunden. Wenn jetzt aber die Bauchspeicheldrüse recht viel Insulin ins Blut laufen lässt, dann würde dieses viele aktive Insulin sich ja sofort auf die Zellen in der Umgebung stürzen, die Türchen aufmachen und Zucker in eben diese Zellen reinschaufeln. Das ist nicht besonders sinnvoll. Und es würde auch die sozusagen Messergebnisse verfälschen, die die Bauchspeicheldrüse zur Verfügung hat. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber glauben Sie mir einfach, es wäre nicht klug, schon aktives, wirksames Insulin ins Blut abzugeben. Die Bauchspeicheldrüse gibt daher eine Vorstufe des Insulins in Wirklichkeit ab ins Blut. Ein Insulin, das noch nicht aktiviert ist. Ein Insulin, das sozusagen eine kleine Schutzkappe drauf hat. Und diese Schutzkappe auf den Insulinmolekülen ist nun ihrerseits wieder eine kleine Kette von Aminosäuren, von 31 Aminosäuren. Und diese Kette ist an das Ende der A-Kette angehängt und an das Ende der B-Kette. Das heißt, von dem Insulin, das aus der Bauchspeicheldrüse ins Blut kommt, sind von der A-Kette und von der B-Kette jeweils ein Ende miteinander verbunden über dieses C-Peptid. Und das verändert natürlich die ganze Form des Insulinmoleküls, diese Schutzkappe. Und in diesem Zustand ist Insulin nicht wirksam. Auch das ist völlig ein normaler und gesunder Vorgang. Wenn dann diese Vorstufe des Insulins im Blut herumschwimmt, dann wird die Schutzkappe recht schnell abgespalten und schwimmt davon. Und jetzt bleibt über das Insulin, wie wir es kennen, bestehend aus der A- und aus der B-Kette, die über zwei Brücken miteinander verbunden sind und die beiden Enden der A-Kette sind frei und die beiden Enden der B-Kette sind frei. Ich habe zu dem Ganzen eine ganz, ganz einfache, verbotscherte Zeichnung gemacht. Die verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Da können Sie sich das Ganze anschauen. Wichtig zu wissen ist, Insulin wird in einer inaktiven Form von der Bauchspeicheldrüse ins Blut abgegeben. Das Insulin hat am Anfang eine Art kleine Schutzkappe drauf, eine kleine Aminosäurekette, und diese Schutzkappe wird im laufenden Blut sehr schnell abgespalten. Und weil diese Aminosäurekette die A- und die B-Kette miteinander verbindet und dadurch so ein bisschen ausschaut wie ein C, nennt man das Ganze halt C-Peptid. Das C-Peptid ist die Schutzkappe, die ursprünglich auf jedem Stück Insulin, auf jedem Molekül Insulin drauf sitzt, wenn es aus der Bauchspeicheldrüse rauskommt, und diese Schutzkappe wird im laufenden Blut abgespalten. Und jetzt kommt das Spannende. Jedes Stück Insulin, das der Körper selbst produziert, jedes Stück Insulin, das im Körper dann später wirksam wird, kommt mit so einer Schutzkappe auf die Welt sozusagen, ins Blut. Und das heißt, jedes Stück Insulin verliert seine Schutzkappe. Und wenn wir jetzt diese Schutzkappen, das C-Peptid im Blut messen, dann haben wir genau so viele Stücke C-Peptid im Blut, wie die Bauchspeicheldrüse Insulin ins Blut abgegeben hat. Ja? Stellen Sie sich vor, eine Kindergartengruppe, die einen Ausflug macht und alle tragen rote Pudelmützen. Und wenn die jetzt zurückkommen in den Kindergarten, dann stellt sich die eine Kindergärtnerin an die Tür und schnappt sich von jedem Zwergerl, das bei ihr vorbeimarschiert, die Pudelmütze und zählt mit und sagt dann, ha, mit 31 Kindern sind wir weggegangen, die Kinder sind jetzt nach Hause gekommen, ich habe jedem Kind die Pudelmütze vom Kopf genommen, ich habe 31 Pudelmützen, also sind sie alle wieder da. Können Sie sich das vorstellen? Sie kennen doch diese Bilder auf der Straße, wie niedlich das aussieht, wenn so eine Kindergartengruppe in Reihe und Glied über einen Zebrastreifen zum Beispiel geht. Und manche Kindergartengruppen haben das ja wirklich so, dass alle dieselben Pudelmützen oder Kappen aufhaben. Das heißt, wenn jedes Kind eine Kappe aufhat, dann kann ich nachher anhand der Pudelmützen oder Kappen sicher sagen, wie viele Kinder da eigentlich unterwegs waren. Das ist das Prinzip vom C-Peptid. Das heißt, das C-Peptid sagt mir, wie viel Stück, wie viel Moleküle Insulin hat denn dieser Mensch produziert. Und was der Wert ganz genau sagt, ist, in dem Moment der Blutabnahme, wie viel C-Peptid ist da im Blut herumgeschwommen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie viel Insulin hat dieser Mensch gerade produziert. Da erhebt sich natürlich die Frage, warum so kompliziert? Warum messen wir nicht einfach das Insulin? Warum gehen wir den Umweg und messen die Schutzkappen? Berechtigte Frage. Und das hat mehrere Gründe. Es gibt einige Situationen, wo es viel klüger ist, den indirekten Weg zu gehen und diese Schutzkappen zu messen. Denn stellen Sie sich zum Beispiel vor, wenn ein Mensch Insulin spritzt. Das Insulin wird ja unter die Haut gespritzt und sehr oft werden länger wirkende Insuline verwendet, die doch viele, viele Stunden im Blut herumschwimmen und wo auch noch einiger Zeit noch Reste im Blut sein können. Wenn ich jetzt in diesem Blut das Insulin messen würde, dann würde ich ja einen Wert bekommen, der besteht einerseits aus dem Insulin, das der Körper selbst produziert hat, und dazu aus dem Insulin, das gespritzt wurde. Dann weiß ich ja wieder nicht, wie viel Insulin hat dieser Körper gerade selber produziert. Das ist nämlich absolut nicht einfach auseinanderzuhalten oder geht laborchemisch gar nicht. Das ist der eine Grund. Der nächste Grund ist, wenn Autoimmunprozesse eine Rolle spielen, wie beim Typ 1 Diabetes, wenn der Körper also Abwehrstoffe bildet, dann haben Sie vielleicht in der Schulung gehört, dass der Körper da Abwehrstoffe bildet, die genau die Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstören, die Insulin produzieren. Es gibt aber auch andere Antikörperabwehrstoffe, wo der Körper tatsächlich auch Insulin kaputt macht im Blut. Wie gesagt, das betrifft nur Typ 1 Autoimmundiabetes und ein paar Sonderformen. Aber es gibt eben Zustände, wo dieses Insulinmolekül nicht intakt bleibt. Ein sehr kompliziertes Thema. Das C-Peptid, diese Schutzkappe, die ist davon völlig unbeeindruckt und die schwimmt genau richtig im Blut herum. Das heißt, die Anzahl an Schutzkappen sagt mir genau, wie viel Insulin hat denn dieser Körper gerade produziert. Und Insulin selber, dieses doch deutlich kompliziertere Molekül, ist auch anfällig und nicht sehr stabil. Die kleine Schutzkappe, die unauffälligen 31 Aminosäuren, die schwimmen völlig unbehelligt im Blut herum, die kann man messen und man bekommt damit eine sehr exakte Aussage, wie viel Insulin hat denn dieser Körper jetzt gerade produziert. Damit kommen wir schon zur nächsten Frage, wie funktioniert die Bestimmung? Die Bestimmung ist sehr einfach. Man braucht eine Blutprobe. Und wenn Sie bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin oder im Labor sind und es wird Ihnen Blut abgenommen, dann gibt es da immer die etwas längeren, etwas größeren Röhrchen. Bei uns in Österreich haben die meisten so eine braunrote Kappe. Das sind, wir sagen dazu immer, die Allerweltsröhrchen. Das sind diese Röhrchen, aus denen kann man Leberwerte, Nierenwerte, Schilddrüsenwerte, Bauchspeicheldrüsen, Lipase, Amylase, alle möglichen Werte bestimmen. Fürs Blutbild braucht man ein extra Röhrchen. Für die Blutgerinnung würde man ein anderes brauchen. Aber das sind so diese 0815 normalen Blutröhrchen. Und wenn da Blut drinnen ist und das ins Labor geschickt wird, dann kann der Arzt, die Ärztin auf der Laborzuweisung ankreuzen, sich wünschen, bitte, liebes Labor, bestimme auch den C-Peptidwert. Und das ist eben ein Wert, der nicht so ganz einfach zu bestimmen ist. Und bis Sie da ein Ergebnis bekommen, kann es zum Beispiel bei meinem Lieblingslabor bis zu einer Woche dauern. Das muss man einfach wissen, das dauert einfach so lang. Interessant ist auch zu wissen, wie sind die Normbereiche, was sind die Normalbereiche. Und die sind nicht ganz vereinheitlicht, die sind zwar von Labor zu Labor ähnlich, aber nicht ganz gleich. Normalerweise werden Werte von ungefähr 1 bis 4,5 Nanogramm pro Milliliter als Normalwert angegeben. Aber in meinem Labor zum Beispiel steht 1,1 bis 4,4, das weiß ich auswendig. Bei manchen anderen Labor steht 0,8 bis 4,2, da müssen Sie schauen. Das liegt an etwas verschiedenen Methodiken, wie das gemessen wird. Und im nüchternen Blut, dafür gelten diese Normwerte, sollte man eben, wenn die Bauchspeicheldrüse normal viel Insulin produziert, irgendwas zwischen 0,8 bis 1, von 0,81 bis 4,2 Nanogramm pro Milliliter C-Peptid im Blut herumschwimmen haben. Wenn jemand längere Zeit gefastet hat, länger als 12 Stunden, dann ist der Wert meistens um die 1 Nanogramm und darunter. Und natürlich, wenn jemand gerade etwas gegessen hat oder Zuckersaft getrunken hat, dann muss der Wert höher sein, weil er dann die Bauchspeicheldrüse, wenn der Blutzucker ansteigt, mehr Insulin ins Blut gibt und wir das auch am erhöhten C-Peptid messen können. Ich möchte noch kurz auf diesen Wert Nanogramm pro Milliliter eingehen, weil ich das wirklich wichtig finde, damit wir alle auch ein bisschen Wertschätzung zeigen können für das, was unsere Labormedizin kann und was unser Gesundheitssystem uns zur Verfügung stellt. Ein Nanogramm ist ein Milliardstel Gramm. Stellen Sie sich vor, 0,00000001 wäre ein Nanogramm. Wenn Sie, so wie ich, eine Großmutter hatten, die eine alte Waage, eine Küchenwaage noch benutzt hat mit Waagschalen und Gewichten, dann haben Sie vielleicht ein Gefühl dafür, was 5 oder 2 oder 1 Gramm sind? Mich hat das immer fasziniert. Ich habe sehr gern mit dieser Waage gespielt und durfte das auch. Und wenn meine Großmutter Zeit gehabt hat, hat sie sich zu mir gesetzt und dann hat sie aus einem Küchenkastel hoch oben, wo ich nicht dazugekommen bin, ganz feierlich ihre Apothekergewichte geholt. Denn sie hatte einen Satz von Gewichten, von Metallgewichten mit kleinem Griff oder zum Schluss waren es nur mehr so kleine Metallplättchen und da waren 10 Gramm, 5 Gramm, 2 Gramm, 1 Gramm, ein halbes Gramm, ein Viertel Gramm. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mich das als Kind fasziniert hat, wie diese Gewichte immer kleiner und kleiner und kleiner werden und wie man dann ein halbes Gramm und ein Viertel Gramm ja kaum mehr spüren kann auf der Hand und wo ich dann immer geschaut habe, kann ich das noch spüren, wenn ich es mir auf den Handrücken lege. Und das war etwas, was etwas ganz Besonderes war. Und diese ganz, ganz kleinen Metallplättchen, die ja geeicht waren, sind dann sehr sorgsam wieder auf ihren Platz in ihr Futteral zurückgelegt worden. Und meine Großmutter hat diese kleinen und besonderen Gewichte wieder so verstaut, dass kein Kind dran gekommen ist. Und mit den größeren Gewichten, mit den Kilo und Halbkilo und 100 und 200 Gramm Gewichten durfte ich dann spielen. Also ein sehr, sehr empfindlicher Laborwert, der wirklich eine tolle Technik voraussetzt und es ist einfach wunderschön, dass wir solche feinen Messungen machen können. Jetzt interessiert Sie aber natürlich, was sagt Ihnen jetzt dieser Wert? Und das möchte ich jetzt anhand von ein paar Beispielen durchgehen. Ein typisches Beispiel, wo es einmal hilfreich sein kann, ein C-Peptid zu bestimmen, ist folgende Situation. Jemand hat Typ 2 Diabetes, vielleicht schon viele Jahre lang, und irgendwie steigen in der letzten Zeit die Blutzuckerwerte. Vielleicht sind die Tabletten oder auch die anderen Hormonspritzen, die kein Insulin sind, mehrmals verändert worden, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr so recht. Die Zuckerwerte ziehen immer wieder so in die Höhe und man hat so das Gefühl, egal was man macht, es geht nicht mehr so gut wie früher. Und auch Patientinnen und Patienten sind dann oft frustriert und sagen, alles, was ich früher gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Meine nüchternen Werte gehen kaum mehr unter 150 oder unter 180. Man kann dann zum Beispiel mit Fasten oder mit besonders speziellen Diabetestagen, wo man sich um gesundes Essen bemüht, einmal schauen, ob die Werte noch besser werden. Man kann aber auch schauen, ob nicht vielleicht einfach die Bauchspeicheldrüse schwächer wurde, wie es ja im Verlauf von Typ 2 des Diabetes immer wieder vorkommt, und vielleicht einfach nicht mehr Insulin machen kann. Dann bestimme ich mir bei einer Blutabnahme einmal ein C-Peptid. Und wenn dann dieser Wert sehr, sehr niedrig ist oder sogar niedriger als der Normalwert, dann weiß ich, dieser Mensch kann einfach nicht mehr Insulin produzieren. Und wenn dann der Nüchternzucker auch noch erhöht ist, dann ist das ein Beweis, dass die Drüse einfach nicht mehr kann. Denn die Drüse bemerkt ja, dass die Zuckerwerte zu hoch sind und sie versucht ja, alles Insulin, was sie machen kann, was sie zusammenbringt, ins Blut zu geben. Sie will ja diese hohen Werte senken. Und wenn man die Kombination hat aus zu hohem Nüchternzucker in der Nüchternblutprobe und tiefem Wert fürs C-Peptid, dann sieht man einfach, dass die Bauchspeicheldrüse, egal wie sehr sie sich anstrengt, nicht mehr genug Insulin produzieren kann. Und dann ist sehr oft eine Insulintherapie der logische nächste Schritt. Andere Situation. Jemand hat neu Typ 2 Diabetes. Jemand ist vielleicht zum Arzt gegangen, weil sie sich müde, durstig, irgendwie schwach gefühlt hat. Arzt hat Blutabnahme gemacht, patsch, nüchtern Blutzucker, sehr, sehr erhöht, weit über 300. Was ist es jetzt? Ist es Typ 1? Ist es Typ 2? Es gibt dann die Antikörper, die man machen kann. Wenn man dann aufgrund der Antikörper zum Beispiel schon weiß, das ist kein Typ 1, dann könnte man sich einmal ein C-Peptid anschauen, weil ja dann die Frage ist, was ist da jetzt eigentlich los? Kann diese Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Insulin machen oder ist vielleicht was anderes im Spiel, wie so häufig bei der Typ-2-Diagnose? Da kann es nämlich sein, dass der Nüchternzucker erhöht ist und auch das C-Peptid sehr hoch ist. Im hochnormalen Bereich oder auch höher als der Normalbereich. Und das würde ja wieder bedeuten, dass diese Drüse mit mehr und mehr Insulin versucht, den Zucker zu senken. Und dass das aber nicht gelingt, das sagt uns der erhöhte Nüchternzucker. Und das ist dann ein deutlicher Beweis, dass dieser Körper schlecht aufs Insulin reagiert. Man nennt das Insulinresistenz. Das ist dann sozusagen die traurige Nachricht. Aber in der Situation ist die positive Nachricht, dass man den Menschen sagen kann, da schauen Sie, Ihr Insulinspiegel ist aber ganz normal. Ihre Drüse produziert genug oder vielleicht sogar mehr als normal Insulin, weil sie versucht, diesen hohen Zucker einzufangen. Und das sind dann genau die Patienten, die enorm profitieren von einer Umstellung der Ernährung und von mehr Bewegung und von Stressreduktion. Genauso könnte man sich auch einmal anschauen, das ist dann schon ein bisschen spezieller, wie kann denn die Drüse reagieren, wenn der Blutzucker ansteigt? Und dazu kann ich eine nüchterne Blutabnahme machen mit nüchternem Blutzucker, dann die Flüssigkeit aus dem Zuckerbelastungstest zu trinken geben, aus dem OGDD, also die Flüssigkeit mit 75 Gramm Glucose drin. Als Flüssigkeit geht ja dieser Zucker dann sehr schnell ins Blut, macht höhere Zuckerwerte. Und dann messe ich nach einer und nach zwei Stunden jetzt nicht nur den Zuckeranstieg im Blut, sondern zusätzlich das C-Peptid. Und dann sehe ich ja, ob die Drüse gut reagieren kann, dann müsste das C-Peptid höher sein, wenn der Blutzucker angestiegen ist. Also für solche spezielle Fragestellungen ist das C-Peptid ein schöner und hilfreicher Wert. Und ich hoffe, wenn Sie jetzt so lang zugehört haben, dass Sie das auch ein bisschen interessant gefunden haben. Wenn Sie diesen Wert einmal auf Ihrem Laborschein sehen, dann erinnern Sie sich vielleicht an diese Podcast-Folge und hören einmal kurz rein, was da eigentlich gemessen wurde. Wichtig ist nur immer, dass dieser Wert von Ärztinnen und Ärzten bestimmt wird, die damit auch wirklich was anfangen können, die damit weiterarbeiten können. Just nice to know, also nett, wenn man es weiß, aus Jux und Dollerei einen Wert zu bestimmen, ist absolut nicht sinnvoll. Das macht auch in einem staatlich finanzierten Gesundheitssystem so absolut keinen Sinn. Es gibt auch unter Ärzten den schönen Spruch, wer viel misst, 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 weil man dann oft Werte bekommt, die man nicht sehr gut interpretieren kann. Aber in speziellen Fragestellungen kann dieser Wert sehr sinnvoll sein. Und ich meine damit alle die Situationen, wo ich als Ärztin oder als Arzt mit Patientin oder Patient mir zusammen den Kopf zerbreche, na, wie viel Insulin kann denn diese Drüse produzieren? Wo stehen wir eigentlich? Sind wir in einer Situation, wo die Drüse noch gut produzieren kann, aber eben für den Bedarf dieses Menschen nicht ausreichend, weil zum Beispiel die Körperzellen nicht gut aufs Insulin reagieren und daher mehr gebraucht wird? Oder haben wir eine Drüse vor uns, die schwächer geworden ist und nicht mehr genug Insulin produzieren kann? Für solche Fälle ist dieser Wert eine ganz, ganz große Hilfe. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich jetzt für die nächsten 3 Wochen auf eine Reha-Abteilung, wo ich jetzt 3 Wochen lang eine Gruppe von Menschen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes als Kurärztin, als Reha-Ärztin begleiten darf. Ich werde in diesen 3 Wochen viele, viele Stunden dort arbeiten, auch viele Nachtdienste machen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die nächsten 3 Wochen Zeit haben werde, einen Podcast aufzunehmen. Ich werde es probieren. Wenn nicht, bleiben Sie mir gewogen. Dann gibt es die nächste Folge erst nach Ostern 2024. Ich wünsche Ihnen bis dorthin alles, alles Gute. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.